Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Professor Stefan Kölsch ist Neurowissenschaftler und Musikpsychologe. Er lebt und erarbeitet in Norwegen, genauer gesagt in Bergen. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR1 Leute. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Freut mich ebenfalls. Vielen Dank für die Einladung.
Der Titel, den wir gerade gehört haben von 10cc, haben Sie ihn A mitbekommen, B hat er irgendwas in Ihnen ausgelöst?
Ja, und zwar hat er so eine gewisse unbeschwingte Stimmung.
Ja.
Und wenn man das hört und sich ein bisschen drauf einlässt, dann resoniert das ziemlich schnell in einem selber auch dann natürlich.
Sie beschäftigen sich ja nun sehr akribisch seit vielen Jahren damit, was Musik in uns auslöst. Welche Art von Musik löst bei Ihnen was Positives oder möglicherweise auch was Negatives aus?
Das kommt auf meine Stimmung drauf an, dafür, wofür ich die Musik brauche. Also wenn ich zum Beispiel mich durch Musik ermutigen möchte, zum Beispiel zum Sport animieren möchte, dann höre ich eher Musik, die mich so ein bisschen vitalisiert.
Antreibt.
Antreibt, ganz genau. Wenn ich mich aufs Schreiben konzentrieren möchte, dann höre ich oft Musik von Bach, weil die sowas Klares hat. Und da habe ich so den Eindruck, dass die meinen Geist quasi auch etwas aufklärt. Wenn ich morgens in Schwung kommen will, dann höre ich meistens fröhliche Tanzmusik.
Tanzmusik?
Ja, also so Rock, Pop,
okay.
Solche gut. Sachen.
Und Sie haben heute Vormittag im Hotelzimmer schon auf der Geige Brahms gespielt. Warum?
Ich gebe in 2 Tagen selber ein Konzert und davor muss ich meine Muskeln, meine Nerven und so weiter muss ich fit halten. Deswegen übe ich jeden Tag. Und
welches Stück von Brahms spielen Sie?
Die erste Brahms-Sonate für Klavier und Violine.
Ein Stück, zu dem Sie eine besondere emotionale Beziehung haben?
Ich habe schon einige Male gespielt. Ich mag Brahms sowieso sehr gerne. Einer der besten Komponisten, denke ich. Und das Stück hat sowas besonders Zartes, Liebevolles. Das mag ich an dem Stück.
Ist Brahms schwer zu spielen?
Jede Musik ist eigentlich sehr schwer zu spielen, wenn man sie gut spielen möchte. Auch der in Anführungsstrichen einfachste Blues ist richtig schwer zu spielen, wenn man ihn so spielen möchte, dass es wirklich gut klingt.
Auch die kleine Nachtmusik von Mozart ist schwer zu spielen?
Die ist besonders schwer zu spielen, denn Mozart ist so sehr klar und offen geschrieben. Es sieht auf dem Notenblatt ganz leicht aus, ist aber einer der schwersten Komponisten zu spielen.
Gibt es irgendwelche Komponisten, wo Sie persönlich für sich selber mal ausgestiegen sind, weil Sie gesagt haben, mit diesem atonalen Zeugs kann ich nichts anfangen?
Nee, eigentlich nicht. Alles, wo ein Mensch viel Zeit und Mühe investiert hat, um zum Beispiel das zu komponieren oder irgendwie zu erstellen, hat für mich erstmal was Interessantes und macht mich neugierig.
Eins noch, um das mit der Geige abzuschließen. Also viele halten ja Stradivari, alte Geigen für das Nonplusultra. Sie haben, glaube ich, eine etwas andere Position. Wie sieht die aus?
Das ist ganz klar ein Mythos. Jeder meint, Stradivari sind die besten Geigen, das sind sie aber nicht. Es gibt Geigen, die neu sind und objektiv ganz klar besser klingen. Das kann man zum Beispiel in geblindeten Tests herausfinden.
Aha.
Wurde auch gemacht, gibt es auch Studien dazu, wissenschaftlich, die publiziert worden sind.
Was sind geblindete Tests, was macht man da?
Also das sind Studien, wo zum Beispiel eine Geige hinterm Vorhang gespielt wird und das Publikum weiß nicht, ist das jetzt eine Stradivari oder ist das ein neues Instrument? Und das Instrument, das ich in 2 Tagen spiele, ist eins, das bei so einem Test zum Beispiel besser abgeschnitten hat als ein Stradivari.
In Texas auf die Welt gekommen? Warum Texas, Herr Kölsch?
Mein Vater hatte dort beruflich zu tun, meine Mutter kam dorthin und in der Zeit wurde ich dort halt dann geboren.
Wie lange waren Sie als Kind dort?
Nicht lange, weniger als 2 Jahre. Ich kann mich also an nichts aus der Zeit mehr erinnern.
0,0.
Habe aber den amerikanischen Pass dadurch zusätzlich zum deutschen Pass.
Okay, das heißt dann mit 2 Jahren mit den Eltern zurück nach Deutschland?
Nach Norddeutschland.
Nach Norddeutschland?
Ja.
Norddeutschland ist wichtig, weil?
Nö, weil das meine, sagen wir mal, Natur schon ein bisschen geprägt hat. Nähe der dänischen Küste, dort redet man eigentlich nicht so viel, ist so von hanseatischer Ruhe eher geprägt.
Gut, und das hat dann den Umzug nach Norwegen ein Stück leichter gemacht, vermutlich irgendwann.
Gerade Bergen, wo ich ja herkomme, hat auch eine hanseatische Tradition und dort ist die Natur der Menschen relativ ähnlich, das Naturell, wie in Norddeutschland tatsächlich.
Also alle, die aus Norwegen zurückkommen nach Deutschland, schwärmen, es sei landschaftlich von der Natur her vom Klima her, von den Menschen her einzigartig und unverwechselbar. Ist es so?
Auf jeden Fall. Es ist von berückender Schönheit und dort mit dem Auto oder dem Wohnmobil das Land zu erkundschaften, hat auch einen weiteren Vorteil, denn dort gibt es ja Geschwindigkeitsbegrenzungen, die viel niedriger sind als hier. Deswegen ist das Fahren dort viel entspannter, nicht so stressreich wie hier. Das heißt, man kann dort sogar mit dem Auto Urlaub machen.
Ja, und die Sanktionen, wenn man sich nicht dran hält, sind, glaube ich, ein bisschen härter als bei uns.
Ist sehr teuer, deswegen Vorsicht, wenn dort die 60 durchgestrichen ist. Nicht einfach aufs Gaspedal treten, sondern spätestens bei 80 dann stoppen.
Ja, Sie haben ja vorhin, als die Musik lief, gesagt, die sozialen Unterschiede in Norwegen seien nicht so groß wie bei uns. Woran machen Sie das fest?
Ja, das liegt natürlich auch daran, dass in Norwegen die Einkommensdifferenzen viel geringer sind als hier. Die Reicheren bezahlen dort viel mehr Steuern. Und es gibt dort nicht so etwas wie Hungerlöhne oder sowas. Es gibt dort zwar auch kaum gesetzlich festgeschriebene Mindestlöhne, aber die Gewerkschaften sind dort relativ stark. Das Einkommen ist relativ hoch. Also Leute, die dort für einen Hungerlohn DHL-Pakete abliefern müssen oder so etwas, gibt es dort nicht. Und das trägt dazu bei, dass die Lebensqualität für alle insgesamt höher ist.
Ein friedlicheres Miteinander auch?
Auf jeden Fall, denn wer sich keine Sorgen machen muss um sein Einkommen und seinen Job dadurch, darum, wie er die Familie ernähren muss, hat natürlich, sagen wir mal, weniger Aggressionspotenzial, sage ich es mal.
Ja, Norwegen gilt als ein sehr, sehr teures Land. Bedeutet das, um es auszugleichen, dass die Menschen einfach auch, keine Ahnung, doppelt so viel verdienen wie bei uns?
Die Menschen verdienen insgesamt mehr, das ist richtig, aber insgesamt kostet auch alles mehr.
Ja. Ansonsten ein Land, das einmal relativ heftig in die Schlagzeilen gekommen ist, vor ein paar Jahren durch einen gewissen Anders Breivik. Sie erinnern sich, dieser schreckliche Amoklauf mit, ich weiß es nicht, 70 oder 80 Toten. Wie sehr hat er dieses Land geprägt und wie sehr hat er dieses Land verändert?
War natürlich ein Trauma für Norwegen. Es gibt auch einen Film über das Ereignis, einen Kinofilm vom letzten Jahr, der einem sehr nahe geht, wenn man ihn sieht. Und zeigt uns, dass selbst in einem Land, das so friedlich ausgerichtet ist wie Norwegen, leider nicht davor schützen kann, dass ein Mensch in eine Situation gerät, in der er verblendet ist, durchdreht und dann Dinge tut, die für alle insgesamt Nachteile haben.
Ein Extremist und ein Nazi.
Ja.
Wenn wir über die heilende Kraft der Musik sprechen, dieser Titel gerade gehört von den Bee Gees, würden Sie den dazuzählen oder ist es ein Geplätscher, das mehr oder weniger nicht sehr viel auslöst?
Also es kommt immer auf die Situation und auf die Person drauf an. Ja? Also zum Beispiel kann ich einen Menschen mit Depression mit fröhlicher Musik nicht auf Knopfdruck glücklich machen, ja. Und es kommt letztendlich darauf an, wie die Musik auf den Menschen wirkt, der die Musik hört.
Kann man denn umgekehrt einen Menschen, der unfassbar gut drauf ist, mit, keine Ahnung, einer Stunde Leonard Cohen runterziehen?
Ich glaube, eine Stunde lang schon, ja, weil es dann schwierig wird, sich eine Stunde lang so bewusst auf etwas anderes zu konzentrieren und sich dem völlig zu entziehen. Also es gibt ja die Geschichte von dem Komponisten der Sesamstraßenlieder, der entsetzt nach Guantanamo Bay gereist ist, weil er gehört hat, dass seine Lieder dort zum Foltern von Insassen benutzt wurden. Das heißt, selbst Sesamstraßenlieder, selbst Lieder, wo der Komponist sagt, wenn es eine Art von Musik gibt, die nicht zum Foltern benutzt werden kann, dann ist es meine, kann auch zur Folter benutzt werden.
Wie ging die Geschichte aus?
Ja, er ist dorthin gefahren und hat gesehen, wie das angewendet wird und hat es dann auch verstanden. Denn wenn sie selber, wenn ein Individuum, wenn ein Mensch sozial ausgeschlossen ist, isoliert ist, von allen anderen angeschaut wird mit Herabwürdigung und dann ohne, dass er selber irgendwelche Kontrolle darüber hat, Musik laut plötzlich einsetzt, wieder abgestellt wird, plötzlich wieder einsetzt, wieder abgestellt wird und er weiß, die anderen machen das, um mich herabzuwürdigen, dann geht das mit jeder Musik. Es ist nicht die Musik, die uns friedlich macht, sondern es ist unsere Orientierung, die mit Musik zusammen uns friedlich machen
aber
kann.
Aber dessen Ziel wird ja gewesen sein, zu erreichen, dass diese Musik eben nicht mehr gespielt wird. Hat er das geschafft?
Da bin ich jetzt leider überfragt.
Okay. Wie ist es im Mutterleib? Es gibt Menschen, die sagen, wenn man dem Ungeborenen lange genug Mozart oder Beethoven vorspielt, im Mutterleib befindlich, dann nach der Geburt und im Leben lieben diese Menschen Mozart und Beethoven. Ist es so?
Da gibt es keine einzige Studie, die das tatsächlich zeigen würde. Was wir aber wissenschaftlich gesichert wissen, ist, dass der Fötus im Mutterleib schon hören kann. In den letzten Schwangerschaftsmonaten fängt das an, ungefähr ab dem 6. Monat.
Vor allem die Stimme der Mutter?
Nicht nur die Stimme der Mutter. Wir wissen aus anderen Studien, dass das Neugeborene dann Dinge erkennt, wiedererkennt, die es während der Schwangerschaft gehört hat. Und das können Lieder sein, das kann die Stimme der Mutter sein, das kann sogar die Muttersprache sein. Wenn eine Frau in einer anderen Sprache als der Muttersprache zu dem Neugeborenen spricht, dann erkennt das Neugeborene das, selbst wenn diese Frau nicht die Mutter ist, sondern das eine andere Frau ist.
Musik hat dann für ein Neugeborenes in jedem Fall auch beruhigende Wirkung?
Gerade wenn es dann Dinge wiedererkennt aus der Schwangerschaft, dann kann das Baby beruhigen. Außerdem ist es so, dass das Baby ja noch keine Sprache spricht. Also das Baby kann natürlich noch nicht verstehen, wenn wir ihm etwas sagen wie, Mensch, jetzt schlaf doch bitte endlich mal. Aber das Baby erkennt die Musik in der Sprache. Das Baby erkennt und versteht, ob wir mit ihm in einer ruhigen und entspannten Stimme sprechen, in einer herzlichen und liebevollen Stimme, oder ob wir mit dem Baby unwirsch oder gestresst sprechen. Dafür hat selbst ein Neugeborenes schon ganz feine Antennen im Gehirn, mit denen es das registriert.
Wenn wir über Musik und was da an Gefühlen und Emotionen ausgelöst wird sprechen, eine Hörerin schreibt uns, ungeborene Tochter kriegt eine Spieluhr vorgespielt, Kind kommt auf die Welt, wieder die Spieluhr in Betrieb und das Neugeborene dreht den Kopf Richtung Spieluhr. Was bedeutet das?
Ja, wunderschönes Beispiel für das, was ich gerade gesagt hatte. Genauso funktioniert das. Das Kind hört etwas im Mutterleib und erkennt es danach wieder. Und das beruhigt dann das Kind. Habe ich mit meinem letzten Sohn übrigens genauso gemacht. Hat auch ganz wunderbar funktioniert.
Es gibt ja diese Formulierung, Kinder in den Schlaf singen. Bedeutet diese Formulierung, dass das Singen der Mutter oder auch des Vaters in jedem Fall beruhigende Wirkung hat auf ein Kind?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar aus folgenden Gründen. Zum einen ist es so, dass vor allen Dingen, wenn wir Eltern gestresst sind und wir in der Situation singen, dann wird unsere Stimme durch das Singen ruhiger. Denn auf einmal
tiefer auch.
Tiefer, ruhiger, langsamer. Wir sozusagen, wir singen ja nicht aufgeregt, sondern automatisch langsamer. Und der Klang der Stimme beruhigt dann das Kind. Anders als wenn wir jetzt mit dem Kind sprechen würden. Das ist ein Grund dafür. Außerdem ist es übrigens so, dass das Kind sowas wie Takt und Tonleiter sehr, sehr schnell erkennt. Und dann auch vorausahnen kann, was kommt wohl als nächstes. Und darüber wird die Welt dann nicht mehr so bedrohlich.
Schüttet unser Körper, wenn wir Musik hören, wenn wir angenehme Musik hören, auch bestimmte Hormone aus?
Ja, also sobald wir Musik hören, die wir angenehm finden und noch mehr, wenn wir uns an Musik beteiligen, die wir angenehm finden, dann findet im Gehirn ein Feuerwerk von Botenstoffen statt, sogenannte Neurotransmitter, Hormone und andere Stoffe, die sich auf unser Gehirn auswirken, aber auch auf den Rest unseres Körpers.
Hat Musik, wenn wir sie hören, möglicherweise auch Auswirkungen auf unser Immunsystem?
Darüber hat Musik tatsächlich auch Auswirkungen auf das Immunsystem.
Das kann man messen?
Das kann man auch messen. Wir selber haben Studien dazu durchgeführt. Das Stresssystem hängt mit dem Immunsystem ganz eng zusammen. Die arbeiten Hand in Hand. Und auch das sogenannte vegetative Nervensystem, also das System, das die Aktivität von den Organen in unserem Körper reguliert, Herzschlag zum Beispiel, Atmung, Verdauung, Pupillenweite, Schweißproduktion, diese Systeme arbeiten alle zusammen mit dem Immunsystem. Und wenn wir gestresst sind, und negative Emotionen zum Beispiel stressen uns auch, dann hat das negative Auswirkungen auf das Immunsystem. Und wenn wir positive Stimmungen erleben, und das können wir eben mit Musik ganz leicht befeuern, dann hat das auch positive Auswirkungen auf unser Immunsystem.
Hat das im Extremfall dann auch Auswirkungen der Gestalt, dass ein Leben verlängert werden kann über die Musik?
Ich denke tatsächlich ja. Das hängt daran, dass wenn wir angenehme Musik hören, und noch mehr, wenn wir uns an Musik beteiligen, im Gehirn ein Botenstoff namens Dopamin ausgeschüttet wird. Und das ist ein Botenstoff, mit dem sich das Gehirn jung hält. Eine meiner Lieblingsstudien des letzten Jahres hat gezeigt, dass das Gehirnalter von Musikern und Amateurmusikern jünger ist als das Gehirnalter von Kontrollpersonen.
Wie misst man das?
Das Gehirnalter kann man messen mit anatomischen magnetresonanztomografischen Aufnahmen, MRT. Einige kennen das aus dem Krankenhaus. Aus solchen Bildern kann man das Gehirnalter berechnen. Und in dieser Studie war vor allen Dingen das Gehirnalter der Amateurmusiker einige Jahre unter deren tatsächlichem Alter.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit einem Mann, der zwei Dinge beruflich gut zusammengebracht hat. Zum einen die Musikwissenschaft, auch das eigene Musikstudium, plus auf der anderen Seite die Soziologie und die Psychologie. Herausgekommen ist ein Musikpsychologe, der in Bergen an der Universität dort in Norwegen einen Lehrstuhl hat. Wofür genau?
Für biologische Psychologie und medizinische Psychologie und für Musikpsychologie.
Was ist aktuell Ihr Arbeitsschwerpunkt?
Wir haben momentan eine Studie, die vom norwegischen Forschungsrat finanziert wird, mit Alzheimer-Patienten und wo wir die heilsamen Kräfte der Musik bei Alzheimer-Patienten untersuchen.
Über Alzheimer, Demenz, auch über Wachkoma-Patienten, wo man mit Musik ganz offenkundig auch viel erreichen kann, werden wir im Laufe der Sendung noch sprechen. Ich würde nochmal auf diese musikalische Sozialisierung kommen. Also jeder von uns war mal 13, 14, 15, 16 Jahre alt und irgendeine Musik hat irgendwelche Schwingungen in uns ausgelöst und da entsprechend fixiert. Wie war es bei Ihnen?
Bei mir war damals, als ich so 13, 14, 15 war, Neue Deutsche Welle und AC/DC ganz groß.
Also Nena, Peter Schilling, Trio auf der einen Seite und dann Heavy Metal.
Ja, also Hard Rock, würde ich eher sagen. Es gibt eine ganz interessante Untersuchung von Spotify-Daten, wo die geschaut haben, wie alt waren die Leute, die einen Song am öftesten hören eigentlich, als dieser Song veröffentlicht wurde. Und da kam raus, ganz eindeutig, circa 13 die Frauen und circa 14 die Jungen.
Okay. Und das, also diese Form von Musik und was einem damals gefallen hat, das bleibt lebenslang? Ist das auch untersucht worden?
Das bleibt tatsächlich lebenslang. Das heißt jetzt nicht, dass wir später auch noch einen neuen Musikgeschmack entwickeln können und neue Lieblingsstücke und so weiter bekommen können. Natürlich können wir das. Aber das bedeutet, dass die Stücke, die wir damals in der Zeit gehört haben, zu denen wir den ersten Kuss hatten, die erste Liebe, die ersten Partys, vielleicht die erste Schallplatte selber gekauft, oft ja mit Musik, die die Eltern jetzt nicht so mochten, dass die uns unser ganzes Leben lang emotional auf eine ganz besondere Art und Weise bewegen kann.
Ist ja auch kein Zufall, dass fast jeder sagen kann, welche Single oder welche LP oder welche CD er als erstes gekauft hat.
Ja, das in der Tat kann das fast jeder sagen und bei den meisten Leuten war es wie gesagt auch Musik, mit der die Eltern jetzt nicht so viel anfangen konnten. Das heißt, das war auch oft etwas, mit dem man sich von den Eltern etwas abgrenzen konnte.
Wobei, da hat sich ja was verändert gegenüber früher. Also gehen wir mal zurück in die 60er, 70er Jahre. Da war Musik, Rockmusik auch ein Vehikel von Protest gegen die Eltern, die was ganz anderes gehört haben. Heute Eltern, die mit Musik, mit Rockmusik groß geworden sind, wie will sich da ein Kind unterscheiden?
Also es kommt ja doch immer wieder vor, dass es die neue Musik schafft, die neue Popmusik schafft, mit Stilen hervorzukommen, wo selbst Eltern, die aus etwas liberaleren Verhältnissen kommen, sagen, oh, damit kann ich jetzt aber gar nichts anfangen. Das ist mir aber zu aggressiv, das hört sich für mich aber zu simpel an oder was auch immer.
Also das gibt's dann schon.
Ja.
Ansonsten, was dieses lebenslang Bleiben angeht, haben Radiostationen auch gelernt. Früher dachte man, ein Mensch ab einem gewissen Lebensalter hört dann auch zwangsläufig Schlagermusik beispielsweise oder Volksmusik und dann hat man gemerkt, das ist mitnichten so. Wer mit Led Zeppelin und The Who groß geworden ist, der findet diese Musik auch noch mit 60 oder 70 oder vielleicht auch mit 80 Jahren gut.
Genau, findet durch das ganze Leben lang hindurch und das kann man sich zunutze machen, gebe ich auch mehrere Tipps dazu in meinem Buch. Und zwar kann man mit solchen Stücken einen Musiktresor anlegen. Ein Tresor mit Musikstücken, die mit bestimmten positiven, hoffentlich Erinnerungen verbunden sind.
Was soll dieser Musiktresor enthalten und wofür ist er gut?
Also zum einen Stücke, die in einem positive Erinnerungen hervorrufen, also mit denen man positive Erinnerungen...
Jeder Einzelne,
genau. Das ist natürlich für jeden Menschen unterschiedlich. Sozusagen ein musikalisches Fotoalbum, in dem sie blättern können. Das kann einem helfen, wenn es einem mal nicht so gut geht, sich leicht wieder an Dinge zu erinnern, die positiv im eigenen Leben waren.
Was bringt einem das, sich an positive Dinge der Vergangenheit zu erinnern, wenn die Gegenwart nicht schön ist?
Na, insgesamt eine Aufhellung der eigenen Stimmung. Es kann manchmal, gerade wenn man in schwierigen Phasen des Lebens ist, kann das schwer sein. Ein Depressiver zum Beispiel kann sich in einer Tiefphase an nichts Positives in seinem Leben erinnern. Mhm. Ich habe mit Patienten schon gesprochen, die ich gefragt habe, dann nennen Sie mir mal ein glückliches Ereignis in Ihrem Leben. Und die dann gerungen haben, aber kein einziges positives Ereignis mir nennen konnten. Sie sagt mir, ich weiß, dass es da auch Dinge gibt, aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Machen Sie Musik an, funktioniert sofort. Mit Musik können Sie solche emotionalen, negativen Sogwirkungen auf einmal abschalten.
Mit dem Ergebnis, dass die ein Stück weit aus ihrer Depression auch rauskommen?
Ganz genau. So etwas kann dann die Depression lockern. Die ersten sozusagen, die ersten Risse reinbringen und dann von dort aus können sie weiterarbeiten.
Ja, das funktioniert aber, denke ich, zumindest nur mit positiv besetzter Musik. Gibt ja auch Musik, die wir nicht mögen, und würde man die dann spielen, würde man einen gegenteiligen Effekt
erreichen. Ja, es ist tatsächlich beim Depressiven ist es so, den muss man in seiner Stimmung abholen. Also quasi erstmal mit traurig klingender Musik anfangen. Aber auch den Tipp gebe ich in dem Buch. Bei Depressiven ist es ganz wichtig, Musik in einer Folge von Stücken zu hören. Das erste Stück darf sich ruhig so anhören wie die Stimmung, in der man sich gerade befindet. Mhm. Aber es ist dann wichtig, mit den nächsten Stücken überzugehen. Genau, zu Stücken, die sich anhören wie die Stimmung, in die man kommen möchte. Also zum Beispiel ermutigend, fröhlich, ja, vitalisierend.
Und Sie beschreiben auch, und damit sind wir auf einer anderen Ebene, einen alten Cellisten, der eigentlich einen kompletten Gedächtnisverlust hatte, der hört Beethoven und plötzlich lichten sich die Nebel. Was ist da passiert?
Ja, das war ein Patient, der aufgrund einer Gehirnerkrankung einen Gedächtnisverlust erlitten hatte. Das heißt, der konnte sich an nichts mehr erinnern. Keine Familienangehörige, keine Ereignisse seines Lebens. Der wusste keinen Bundeskanzler mehr zu nennen, keinen Fluss in Deutschland, keine deutsche Stadt etc. Der konnte auch nichts Neues mehr lernen. An Musik aber konnte der sich noch erinnern, und der konnte sogar neue Musik lernen. Und zwar genauso gut wie Profi-Cellisten, die gesund waren.
Aha. Erklärung?
Naja, das zeigt uns etwas, was die Gehirnwissenschaft vorher noch nicht erklären konnte und auch die Kognitionspsychologie nicht. Denn es zeigt uns, dass es außer den klassischen Gedächtnissen ein Gedächtnis für Musik gibt. Und dass es so ein Musikgedächtnis gibt, ist etwas ganz Tolles. Denn wir finden sogar nach und nach heraus, dass wir durch dieses Musikgedächtnis andere Gedächtnisse wieder aktivieren können. Der Cellist zum Beispiel konnte dann über Cello spielen und über Musik machen, sich wieder an sein Leben erinnern. Der konnte sich wieder an Familienangehörige erinnern, an seinen gesamten Lebenslauf.
Musik als Therapie. Wir reden drüber mit dem Neurowissenschaftler und Musikpsychologen Professor Stefan Kölsch. Wir haben über die Auswirkungen von Musik auf depressive Menschen gesprochen, auch auf Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Wie ist es, um sozusagen ein anderes Extrem zu nehmen, mit sogenannten Wachkoma-Patienten? Was hat man da für Erfahrungen gemacht?
Also bei Wachkoma-Patienten kann man wunderbar beobachten, wie Musik wirken kann auf eine Art und Weise, wo die klassische Medizin sagt, das darf eigentlich gar nicht so funktionieren. Denn Wachkoma-Patienten, also Patienten, die tagsüber wach sind, nachts schlafen, tagsüber die Augen aufhaben, aber völlig nicht responsiv sind, so heißt das, also nicht antworten können. Von denen denkt man, dass die nichts mitbekommen.
Ja.
Und bei denen ist es so, dass die auf Musik aber reagieren und deutliche Reaktionen auf Musik zeigen.
Also wie reagieren die?
Also zum Beispiel reagieren die so, dass die mit der Musik atmen oder zur Musik hinschauen oder zur Musik lächeln. Mhm. Wenn die Musik anfängt, dann fangen die an zu lächeln. Wenn die Musik aufhört, dann hören die auf zu lächeln. Und das erklärt man sich dadurch, dass Musik auf Unterster Verarbeitungsebene im Gehirn, im sogenannten Hirnstamm, der die vitalen Funktionen beherbergt, die bei diesen Patienten ja auch noch funktionieren, einwirken kann. Musik kann, wie ich vorhin schon sagte, unseren Herzschlag beeinflussen, unsere Atmung beeinflussen, unsere Schweißproduktion beeinflussen. Das geht alles über Nervenverschaltungen im sogenannten Hirnstamm. Und die sind bei diesen Patienten noch in Ordnung. Die funktionieren noch und können angesprochen werden.
Sie haben gerade die Formulierung gebraucht, man denkt, dass die nichts mehr mitbekommen. Das bedeutet, man weiß es nicht?
Man denkt, dass sie nichts mehr mitbekommen, sie bekommen aber etwas mit. Deswegen ist es zum Beispiel, und sie bekommen, und sie reagieren auf zum Beispiel akustische Atmosphären. Ja. Mhm. Ähnlich wie ein Baby auf unwirsche oder liebevolle Stimme reagiert, reagiert auch deren Hirnstamm auf unwirsche Stimmen oder liebevolle Stimmen. Okay. Und wenn der Musiktherapeut kommt und mit denen ein Lied mit liebevoller, ruhiger Stimme singt, dann reagiert deren Gehirn da eben tatsächlich doch noch darauf, obwohl sozusagen die klassische Medizin sagt, die können nichts mehr mitbekommen.
Was ist mit Schmerzpatienten?
Chronische Schmerzpatienten, meinen Sie? Also auch bei chronischen Schmerzpatienten habe ich ein wunderbares Erlebnis gehabt mit einer Patientin, die in einer Singgruppe von einer Musiktherapeutin gesungen hat. Das hört sich so ein bisschen an wie so Gospelgesang. Ganz einfache Melodie und alle können einstimmen und mitklatschen und wer mag, kann drüber improvisieren. Das war eine Schwarz-Afrikanerin. Die hat dann darüber angefangen, Melodien zu singen und hat sich eingebracht auf eine Art und Weise, dass mir ganz bange wurde, denn die kam mit dem Krückstock rein und die hatte seit Jahren einen Krückstock. Und dann war nach der Sitzung der Raum leer. Ich unterhielt mich noch mit der Musiktherapeutin. Da kam diese Frau zurück und sagte uns, Mensch, ich habe ganz meinen Krückstock vergessen.
Okay. Da gibt es aber auch keine medizinische Erklärung für.
Also wir probieren uns das dadurch zu erklären, dass Musik im Gehirn das sogenannte Spaßsystem aktivieren kann. Ein System, das eben auch Endorphine und schmerzstillende Botenstoffe ausschütten kann, die dann bei chronischen Schmerzen dazu führen können, dass die Patienten keine Schmerzen mehr spüren.
Musiktherapeutische Tipps von Professor Stefan Kölsch gibt's am Ende der Sendung. Wie wichtig, wie gut, wie heilend und wie weiterbringend Musik ist, kann man, um das Beispiel nochmal zu bringen, auch daran ermessen, dass die Gehirne von Profimusikern, von Amateurmusikern und von Menschen, die keine Musik machen, sich unterscheiden.
Ja, natürlich unterscheiden sich die Gehirne dieser Person voneinander. Das tun sie aber immer, wenn ein Mensch sich einer Tätigkeit mit besonderer Hingabe widmet. In der einen Studie, die ich beschrieben hatte, war es eben so, dass das Gehirnalter sich unterschied und das ist natürlich schon ein einzigartiger Befund.
Bleibt es dann prägend für den Rest des Lebens oder wenn irgendwelche Fähigkeiten nicht mehr reproduziert werden, nicht mehr gebraucht werden, dann bildet sich das auch zurück?
Dann bildet sich das auch wieder zurück. Das ist in der Tat richtig. Allerdings, wenn sich etwas über Jahre und Jahrzehnte gebildet hat, dann bildet sich das auch nicht einfach mal eben so komplett wieder zurück. Das bleibt dann schon. Aber wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, über ein paar Wochen jonglieren lernt und dann nie wieder jongliert, dann findet innerhalb der ersten Tage schon finden die ersten anatomischen Änderungen statt. Das kann man dann auch messen.
Ja.
Und wenn man dann nach nicht allzu intensivem Training das wieder lässt, dann gehen diese Änderungen auch wieder zurück. Aber sobald wir etwas immer wieder tun, in neuen Bahnen denken oder in neuen Bahnen fühlen, dann vernetzen sich in unserem Gehirn Tausende, Millionen von Synapsen innerhalb von wenigen Stunden und helfen uns, dass es beim nächsten Mal leichter geht.
Sie geben in Ihrem Buch Good Vibrations ein paar Musiktipps. Was wären die beiden wichtigsten?
Also September hatten wir ja heute schon in dieser Sendung. Das wäre hier, das ist auch auf meiner Liste drauf. Das ist eine Liste zum, ich nenne es Morgentanzen. Meine Idee dabei war, für jeden Tag im Monat ein Song. Und ich hoffe dann, dass möglichst viele Leserinnen und Leser diesen Song an diesem Tag anmachen und sozusagen gemeinsam dazu tanzen. Also die Hüften schwingen, mit dem Kopf nicken, die Arme in die Höhe, in der Küche, im Bad, allein, vielleicht mit mehreren zusammen und sozusagen alle gemeinsam dann Good Vibrations erleben.
Funktioniert aber nur, wenn man A, gerne morgens tanzt und B, die Musik, die Sie ausgesucht haben, einem gefällt.
Das ist völlig richtig. Wem's nicht gefällt, der sollte was anderes dann auflegen. Ein faszinierender Effekt von Musik entsteht allein dadurch, dass wir uns irgendwie an Musik beteiligen. Und deswegen mein einfachster Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, man kann sich durch Musik dadurch beteiligen, dass man zum Beispiel sich zur Musik bewegt. Das muss gar nicht so auffällig mit Tanzbewegungen sein, das kann auch unauffällig sein. Zum Beispiel einfach mit den Fingerkuppen mittippen oder mit den Fußzehen mitklopfen oder mit der Musik atmen. Oder innerlich mit der Musik mitsingen, sich auf die Musik zu konzentrieren. Allein das kann unsere Stimmung sofort aufhellen und positive Effekte haben. Beim Zahnarzt, wenn man negatives Gedankenkreisen hat, wenn man meint, man kann an nichts anderes mehr denken. Positive Musik anmachen, sich auf diese Art und Weise auf die Musik konzentrieren und dran beteiligen und die negativen Gedankenschleifen sind erstmal abgestellt.
Und musikalisch einfach ein paar Sachen dann auch ausprobieren. Und wenn man feststellt, es funktioniert nicht, kann man ja sich was anderes ausgucken.
Na klar.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Es war mir ein großes Vergnügen.
Eins gehört. SWR1